Die Globalisierung hat ja so einiges durcheinander gebracht auf dieser Welt. Aber sie hat auch in unserem Alltagsbewusstsein manches zum Positiven verändert. Wir sind doch alle viel mehr auf der Suche nach dem Originären, dem Angestammten, dem Authentischen. Guten Abend, liebe Hörer von Radio Slowfood. Sie ahnen es, hier geht's um die Regionalität, die nun wirklich in aller Munde und zur großen Mode geworden ist. Aber was ist das? Wie groß ist eine Region? Und ist alles, was es dort gibt, regional? Ist denn alles positiv? Darf man denn alles glauben, wenn sich da was regional nennt? Ich bekam neulich zum Beispiel einen Flyer in die Hand von einer großen Bio-Supermarktkette, der groß mit dem Reizwort Regionalität überschrieben war, aber dann beliebige Markenartikel enthielt, sogar englischen und Nordseekäse. Und was Speisekarten, die von den Sterne-Restaurants allen voran, uns als regional zumuten, grenzt schon an Frechheit. Steak vom regionalen Enkelsrind mit Kenia-Böhnchen und einer Soße von Krabbstachelbeeren. Geht's noch? Mag zwar das Enkelsrind hier aufgewachsen sein, eine regionale Rasse ist es keinesfalls. Und Kenia und Südafrika gehören auch nicht mehr zu unserer Region. Was aber ist regional? Ich habe dazu einmal einige Slowfoodies auf der Mitgliederversammlung in Kassel befragt.
Es geht um den Begriff der Regionalität. Was fällt dir dazu ein?
Ja. Regionalität ist das, wo ich bei Lebensmitteln hingehen kann und gucken kann, wo es herkommt.
Mhm. Also was würdest du sagen, was für ein Bereich etwa?
In meinem speziellen Wohnbereich, ich wohne am Rande einer Großstadt in Hannover und würde mal sagen, roundabout 50 Kilometer rundherum ist ein guter Bereich.
Das trifft natürlich jetzt nicht für alle Lebensmittel zu. Es gibt ja Lebensmittel, die von weiter her kommen, wo man nicht so unbedingt zugucken kann. Kann man das noch als regional bezeichnen oder wird die Region dann einfach größer? Oder?
Also ich komme nun aus einer Region, die zum Beispiel im Weinbau etwas unterprivilegiert ist. Und um zu gucken, wo mein Wein herkommt, fahre ich auch gerne etwas weiter. Die Möglichkeit muss auch bestehen. Da fasse ich die Regionalität so, dass ich sage, ich bevorzuge deutschen Wein, weil ich da öfter mal des Wegs komme und auch gerne die Winzer besuche. Das gilt natürlich auch für andere Produkte. Kaffeeanbau habe ich jetzt noch nicht besucht. Das ist ein noch sehr viel extremeres Thema. Aber auch da gilt dann, dass ich eine möglichst hohe Transparenz dafür wünsche, aus was für Betrieben und da was für Bedingungen angebaut wird. Das versuche ich dann für mich zu gewährleisten, dadurch, dass ich die Kaffeeröster, die Händler direkt kenne und das Vertrauensverhältnis zu denen habe, dass ich denen einfach glaube, was sie mir dann vermitteln mit diesem Produkt.
Also mit anderen Worten, der ökologische Fußabdruck spielt eine Rolle.
Ja, der ökologische Fußabdruck, dann dürfte ich eigentlich keinen Kaffee trinken, sage ich mal so. nein, das ist eher so ein ideeller Fußabdruck, würde ich es mal nennen.
Mhm. Okay, danke. Was fällt euch ein zum Thema Regionalität?
Den Produzenten kennen. Den Bauern, derjenige, der das gemacht hat. Mhm. Und dass es irgendwie in die Region passt. Also nicht irgendwas Exotisches ist.
Mhm. Aber das ist ja nicht immer möglich bei Lebensmitteln, den Produzenten zu kennen und was zu haben, was in die Region passt.
Es geht aber um das Bemühen.
Nicht immer hin, ja?
Dass ich versuche, diejenigen, deren Sachen ich kaufe, zu kennen. Mhm. Dass es mir nicht hundertprozentig gelingt, ist eine andere Sache.
Genau, es ist vorher das Stichwort Kaffee gefallen zum Beispiel.
Da kann man dann sich auf die Händler berufen, die dann vielleicht einem also glaubwürdig erzählen können, woher sie den Kaffee besorgt haben und wie sie ihn behandelt haben oder wie er behandelt worden ist.
Oder vielleicht regionale Röster.
Ja, das gehört mir dazu,
Schritt,
klar.
Ja.
Also mit den Röstern, mit den Händlern, die mir erzählen können, wo kommt euer Kaffee her oder mein Kaffee, den ich da kaufen will, her. Und aus welchen Plantagen, aus welchen Organisationen habt ihr den Kaffee her?
Also der Idealfall von Regionalität ist zugucken können.
Kennen, ja. Mhm. Kennen und glaubwürdig halt etwas sehen, erzählt bekommen, Fragen stellen können, hinterfragen können.
Und bist du eigentlich kritisch, wenn du auf der Speisekarte irgendwie siehst, wir haben regionale Küche, wir benutzen regionale Produkte? Glaubst du das immer? Oder?
Also wenn das das Einzige ist, was da drauf steht, glaube ich es eher nicht. Wenn dann sozusagen auf der da runter steht, okay, es ist Bauer Müller und Hühnerhof Meier und Käserei Schmidt, dann werde ich da schon, glaube ich da schon mehr.
Aber wie sieht es aus bei einer Ecke im Supermarkt, wo es steht, hier können Sie regionale Produkte kaufen?
Dasselbe. Also ich glaube es nicht, solange ich nicht weiß, okay, Hof, Name, Adresse, vielleicht sogar noch Internetseite oder Telefonnummer, dann glaube ich es schon eher.
Dankeschön. Was bedeuten für euch regionale Produkte?
Regionale Produkte? Oh, das ist ein ganz vielschichtiges Thema für mich. Und zwar hat es einmal eine soziale Komponente oder eine kulturelle Komponente. Da geht es auch um Identitätsstiftung, denke ich, und um Identifikation mit bestimmten Erzeugnissen, die nur in einer bestimmten Region vielleicht vorkommen und wo sie ursprünglich auch wachsen und gedeihen. Vielleicht auch in einer Region, aus der man selbst kommt und somit irgendwie aus der Kindheit heraus vielleicht einen langen, gereiften sozusagen Identifikationsprozess mit diesem und zu diesem Produkt durchgemacht hat. Und dann geht es natürlich auch ganz schlichtweg um die Umwelt und um kurze Transportwege, um die Vermeidung von Emissionen im Sinne des Klimaschutzes.
Also auch den ökologischen Fußabdruck.
Absolut. Absolut.
Ja. Muss man eigentlich deiner Meinung nach vorsichtig sein, wenn irgendwo regional draufsteht, sprich bei einer Speisekarte oder in einer Ecke von einem Supermarkt, wo steht, hier finden Sie regionale Produkte?
Ja, das denke ich schon, denn der Begriff, das Wort regional, ist einfach natürlich auch irgendwie dehnbar und unterliegt einem gewissen Diskurs, wie alle Begriffe. Ich meine, das Wort Revolution hat 1850 was anderes bedeutet als 1945 und so ist auch der Begriff regional irgendwie ein Aushandlungsgegenstand, den die Gesellschaft definieren muss und deswegen sollte man da schon ganz genau schauen, ob da nicht sogenanntes Greenwashing betrieben wird und sich einfach nur geschmückt wird mit dem Wort regional. Also man sollte da schon auch im Zweifelsfall nachfragen, was es denn für die jeweiligen Bewerber des Begriffs bedeutet, auf jeden Fall. Und man sollte sich vielleicht selber überlegen, ob man irgendwie eine Art Größenkategorie entwickeln kann, mit der man den Begriff fassen kann. Also ich denke mir, so landläufig praktikabel kann es sein, zu sagen, regional ist alles, was so im Umkreis von maximal 80 bis 100, 120 Kilometern liegt. Aber das ist natürlich auch subjektiv und nicht ganz objektiv messbar. Ich glaube, dass das letztlich immer ein Auslandungsprozess bleibt und da immer eine Spannung hängen bleibt.
Es liegt natürlich sicher auch am Produkt, wie eigentlich die Regionsgrenze ziehen muss.
Genau, es gibt ja auch bestimmte Produkte gar nicht in jedem Bereich oder in jeder Lokalität, um es mal konkret zu sagen. Man kann aber schon sagen, die Großregion gibt ein Produkt her.
Also regional ist ja schon zum Modebegriff geworden heute. Und ich glaube, man muss das schon generell hinterfragen, wenn das irgendwo steht.
Auf jeden Fall, absolut.
Okay, danke.
Ja, gerne.
Wenn ihr einkaufen geht und es steht irgendwo regional drauf oder ihr seid in einem Restaurant und es steht auf der Karte, wir kochen aus regionalen Produkten, was denkt ihr dann?
Dann wissen wir ganz genau, dass regional kein geschützter Begriff ist und dann will ich schon sehr genau wissen, welcher Händler mit welchem Namen dahinter steht.
Also nachfragen.
Das ist immer die Kernkompetenz, die wir den Leuten beibringen müssen, ist immer: Du musst mit denjenigen sprechen, die dir ein Produkt verkaufen und anbieten.
Weil es werden viele Begriffe sowas von entwertet, Beispiel Qualitätskampagne Lidl. Also meine natürliche Reaktion wäre, Achtung, da will mich jemand verarschen. Und zweiter Satz, frag nach, unterhalte dich. Wenn man dann schon merkt, ist ja leider oft so, die Bedienung oder der Kellner hat überhaupt keine Ahnung, weil das hat der Chef halt draufgeschrieben. Wobei natürlich, wenn es viele machen und viele machen es ja und reden nur nicht drüber, dann finde ich es natürlich toll, wenn das ein Wirt als Differenzierungsmerkmal oder eben Beispiel für seine Besonderheit eben rausstellen möchte.
Und welche Bedeutung hat es für dich, wenn du regionales einkaufst oder regionales isst?
Dass ich das Gefühl habe, dass mein Geld zum Teil wieder in meine direkte Umgebung zurückfließt, also nicht an irgendeinen anonymen Konzern, der an einer Steueroase seinen Hauptsitz hat. Und ich natürlich, wenn ich kurze Wege habe, wenn ich die Möglichkeit allein räumlich habe, nachzuschauen, wo kommt es denn tatsächlich her, um die Transparenz eben herzustellen, das ist für mich schon was ein Wert an sich ist und eben auch eine Qualität darstellt. Und ich bin natürlich auch, was Nachhaltigkeit angeht und meinen ökologischen Fußabdruck und so weiter, natürlich auch auf der sicheren Seite.
Okay, danke.
Es gibt zu viele Flüchtlinge, sagen die Menschen. Es gibt zu wenig Menschen, sagen die Flüchtlinge. Ernst Ferstl.
Lora München auf der 92.4, das freie Radio, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Sie hören Radio Slow Food auf Radio Lora 92.4. Wenn man Glück hat, findet man alles, was man braucht, in der näheren Umgebung. Wer einen Betrieb führt, der mit wenigen Rohstoffen auskommt, hat es natürlich leichter, zu 100% regional zu sein. Die Brauerei Eying vor den Toren Münchens, auch ein Unterstützer von Slow Food München, hat sich seit langer Zeit schon die Regionalität auf die Fahnen geschrieben. Ich bin jetzt bei Herrn Franz Enzelkammer, dem Bräu von Eying, und möchte von ihm mal wissen, was bedeutet eigentlich für Sie Regionalität?
Regionalität bedeutet für mich, dass man möglichst alles, was man an Wertschöpfung in seinem näheren Umfeld erzeugen kann, dass man das auch ausnutzt, diesen Faktor. Und dass man dafür, das kann durchaus auch ein teures Unterfangen dann sein, aber man bleibt in seinem Wirtschaftskreislauf drin und spart sich und der Welt dadurch viele Emissionen, viele Probleme.
Kann man denn für eine Brauerei wie Ihre, eine mittelständische Brauerei, die Region in Kilometern umreißen? Geht das?
Ja, man kann unser ungefähres Liefergebiet nehmen. Ja, das wären ungefähr 80 Kilometer um unseren Schornstein rum. Und ich denke mal, in diesem Umkreis findet man auch die meisten Dienstleistungen, die man als Brauer oder als Unternehmer braucht.
Und Sie sprechen jetzt das Liefergebiet an. Das geht bei Ihnen ja sogar auch ins Ausland, wie ich weiß. Aber ich gehe jetzt eher mal von den Rohstoffen aus, die Sie beziehen, wo Sie auch sagen, Sie schauen, dass die möglichst aus der Region kommen. Wie weit weg gehen, müssen Sie da gehen, um vielleicht auch entsprechende Qualitäten zu kriegen?
Also das Weiteste, was wir gehen müssen, ist die Holledau. Die Holledau ist das weltweit größte Hopfenanbaugebiet. Muss man natürlich fairerweise sagen, da fällt es uns oberbayerischen Brauern einfach, dass wir sagen können, wir sind bei dem Rohstoff auch regional. Einer aus Niedersachsen, der tut sich dann ein bisschen schwerer. Aber das ist das, wo wir am weitesten weggehen. Unsere sonstige Rohstoffversorgung, also das heißt, Bier hat ja nicht allzu viele Rohstoffe, das hat ja nur Gerste, Wasser, Hopfen, Hefe. Und die Gerste ist natürlich unser größter Rohstoffposten nach dem Wasser. Da haben wir dann Verträge, langjährige Verträge zum Teil auch mit Bauern aus Eying und aus der Umgebung. Da geht es maximal bis 30 Kilometer. Das brauchen wir, diese 30 Kilometer, um Wetterkapriolen auszugleichen. Mit denen haben wir seit teilweise Generationen schon Verträge und die beliefern uns direkt. Also da gibt es keinen Zwischenhändler, da gibt es keine Warenbörse, sondern es ist ein direkter Vertrag mit den Landwirten. Das bringt uns Qualitätssicherheit und den Bauern gibt es Planungssicherheit.
Ich habe bei anderen Gesprächen gehört, dass man bei Regionalität manchmal Abstriche machen muss, der Qualität wegen. Weil es zwar die Produkte gibt in der Region, aber die nicht in einer bestimmten Qualität sind, wie man sie braucht oder erwartet. Ist das bei Ihnen auch der Fall?
Das ist bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Also die Münchner Schotterebene eignet sich hervorragend für Braugerstenanbau. Also da sind wir auch wieder gesegnet. Der Hopfen aus der Holledau, wie vorher schon erwähnt, ist auch qualitativ weltweite Spitze. Das Wasser haben wir Gott sei Dank bei uns direkt aus einem Mineralwasserbrunnen, der auf 170 Meter Tiefe geht, auf dem Brauereigelände. Das heißt, wir sind auch eine sehr wasserreiche Gegend ja und haben dort dieses exzellente eiszeitliche Wasser. Und die Hefe züchten wir selber. Also wir sind von der Brauerseite her, sicher gibt es andere Betriebe, denen es nicht ganz so leicht fällt, aber von der Brauereiseite her sind wir da eigentlich wirklich gesegnet.
Okay, das Bier kommt also aus der Region, aber es geht auch weiter, es geht in die Welt hinaus. Wohin verkaufen Sie denn eigentlich Ihr Bier?
Mittlerweile sind es doch einige Länder geworden. Wir haben mit unserem Bier relativ viele Preise gewonnen. In letzter Zeit zum Beispiel European Beer Star oder davor sind wir mal unser Zelebrator, unser Doppelbock zum besten Bier der Welt in Amerika gewählt worden. Und das hat uns dann weltweit bei der wachsenden Bierfreunde, Bierkennerszene, hat uns das sehr geholfen, sodass wir eigentlich relativ viele Anfragen kriegen, uns das aussuchen können und uns auch die wirklichen Freunde unseres Bieres aussuchen können, sodass wir mittlerweile in ungefähr 12 Ländern vertreten sind.
Das ist ganz beachtlich für eine mittelständische Brauerei. Welchen Ausstoß haben Sie eigentlich?
Circa 120.000.
Jetzt habe ich unten gerade, als ich ein bisschen gewartet habe, gesehen, dass Sie noch mehr sich mit Regionalität beschäftigen als mit den Rohstoffen und als auch mit dem Vertrieb. Sie kümmern sich auch um regionale Kultur.
Das ist richtig. Das ist auch von meinem Vater ein Bedürfnis. Er ist ein großer Freund und Förderer von Kunst und Kultur für uns dagegen. Das heißt, dass er Künstlern und auch vor allem Musikgruppen die Gelegenheit in unserem Schalander, in unserer neuen Brauerei gibt, dass sie dort auftreten, ausstellen. Und das ist natürlich hauptsächlich auch mit Künstlern aus der Region gestaltet worden.
Das finde ich eine sehr schöne Sache, die auch nach außen zeigt, dass die Region ein Anliegen ist, ihrer Firma, ihres Betriebs, ihrer Brauerei. Gibt es denn sonst noch was, wo Sie die Region in den Vordergrund stellen?
Wie gesagt, es geht ja nicht bloß um die Rohstofflieferungen, sondern es geht ja auch um Leistungen, die ich vergebe, wie zum Beispiel. Wir sitzen hier gerade in unserer 1999 neu gebauten Brauerei. Das hat mein Vater damals bewerkstelligt und der hat ganz bewusst nur darauf gesetzt, dass er auch heimische Handwerker zum Beispiel bekommt. Also es gibt ja auch andere Betriebe, die sich dann aus Kostengründen einen Betrieb aus dem Ausland suchen. Wir haben zu 85%, also das ist eigentlich alles, was möglich war an Bauleistungen, haben wir hier nur an Handwerker aus der Region vergeben.
Manchmal erzwingt die geografische Lage schon fast Regionalität. Da gibt es Slowfood-Unterstützer, die zu diesem Aspekt etwas zu sagen haben. Wenn man Begriffe aus dem Wirtschafts- oder Umweltleben sich ein bisschen genauer und kritischer angucken will, hilft es manchmal, das anhand einer Insellage zu tun. Und deshalb sitze ich hier mit Herrn Rechtenwald jetzt, dem Koch des berühmten Seekrug auf der Insel Langeoog in Ostfriesland. Auch ein echter Slowfoodie und ein ganz konsequenter. Und ich wollte ihn jetzt mal fragen, was für ihn auf einer Insel eigentlich Regionalität bedeutet.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil natürlich in erster Linie würde man mal sagen, alles, was von der Insel kommt. Das Angebot auf der Insel ist natürlich beschränkt, aber soweit es geht, nutzen wir alles, was hier wächst und gezüchtet und angebaut wird. Darüber hinaus versuchen wir, möglichst viele Produkte aus meiner Heimat Ostfriesland zu beziehen und wo immer machbar in Bioqualität.
Langeoog ist ja nicht so sehr groß. Wie viele Kilometer sind das eigentlich in der Länge und in der Breite?
Etwa 11 Kilometer lang und so 2 bis 3 Kilometer breit.
Aber darauf haben Sie immerhin sehr, sehr viele interessante Sachen gefunden.
Also es gibt eine ganze Menge interessante Sachen. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Sachen, die hier einfach wild wachsen. Etwa die Hälfte der Insel gehört zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Wir haben keine nennenswerte Landwirtschaft auf der Insel, keinen Autoverkehr und auch keine Industrie, sodass man natürlich bedenkenlos wilde Kräuter, Blüten und Pflanzen das ganze Jahr über sammeln kann. Darüber hinaus gibt es eine extensive Beweidung der Salzwiesen im Nationalpark mit Highland-Rindern. Und es gibt die Langeooger Jagdgesellschaft, die Rehe, Hasen, Fasane, Schnepfen, Wildtauben und so weiter schießen. Und natürlich gibt es die Fischer, die drumherum fischen.
Das ist natürlich, also vom Fischer ist das ein Paradies, kann ich mir vorstellen.
Sagen wir es mal, also wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ein angekratztes Paradies. Hm. Ein Paradies war es sicher in meiner Jugend, ganz sicher. Heute haben wir natürlich auch hier das Thema Überfischung oder zu enge Maschengrößen oder sowas. Das ist natürlich ein Thema, wo man, was man nicht einfach verstecken kann. Ne?
Gibt es auch Fälle, wo Sie Kompromisse machen müssen, weil Sie sagen, ich habe hier zwar ganz eng in der Region etwas, aber es genügt meinen Qualitätsansprüchen nicht?
Selbstverständlich. Also Regionalität ist ja nicht per se eine Garantie für gut, sauber und fair, um bei Slowfood zu bleiben. Nicht? Was nützt mir der regionale Bauer, der um die Ecke ist, der seine Schweine mit Schnellmaststoffen irgendwie füttert oder Sojaschrot aus Brasilien, das nützt mir da auch nichts. Ne? Andersrum muss man natürlich manchmal auch Kompromisse machen. Also ich sag mal, wenn ich zum Beispiel in Ostfriesland bin, Tomaten geht nicht regional.
Das ist klar, ja. Ja. Wein gibt es hier wohl auch nicht.
Nur in ganz geringen Mengen. Wir bekommen tatsächlich ein paar Weintrauben, aber die sind so sauer, dass man keinen Wein draus machen kann. Also wir haben hier eine kleine Schrebergartenkolonie und es ist also bekannt, dass wir alles, was gut ist und was die kleinen Gärtner überhaben, die brauchen nicht fragen, die brauchen nur bringen. Und da kriege ich tatsächlich so, je nach Jahr, 50 bis 80 Kilo Weintrauben im Jahr.
Oh, das ist aber erstaunlich.
Das ist erstaunlich, ja, ja. Da machen wir Marmelade draus, weil da muss man schon Zucker zusetzen.
Was sind denn die weitest gereisten Produkte, die Sie auf der Karte haben?
Also die weitest gereisten Produkte sind sicher sowas wie Tomaten oder sowas. Mhm. Nee, also dass man ganz ohne Tomaten das ganze Jahr über geht es halt dann doch nicht. Mhm. Dafür ist unser Restaurant zu groß. Wir haben 160 Innenplätze, 100 Terrassenplätze. Das sind so die, oder Kaffee, sicherlich, klar. Tee, Ostfriesland ist natürlich ein Teeland. Wenn man mal jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, ist wahrscheinlich Tee das weiteste.
Mhm. Mhm. Ich habe gesehen, es gibt sogar eine Inselbrauerei. Aber das Bier steht nicht bei Ihnen auf der Karte. Hat das auch mit Qualität zu tun?
Also diese Inselbrauerei, das ist mehr so eine Hobbybrauerei. Macht
nur ganz, die ist ganz, zu klein.
Ja. Die ist zu klein, ja. Mhm. Aber wir beziehen unser Bier aus Farel und natürlich aus Jever. Also Jever ist die große Brauerei, die man kennt. Und in Farel gibt es eine ganz kleine Craft-Bier-Brauerei, die ausschließlich mit Bioland Gerste und Weizen braut.
Mhm. Okay, das war's schon. Ich bedanke mich, Herr Rickenwald.
Ja, gerne, gerne.
Wer möchte, dass neben Heimat und Dudelfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht, wenn es zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. 480-2851. Wir schicken Ihnen gerne Infomaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
Sie hören die Sendung Radio Slow Food auf Radio LoRa 92.4. Es wird also deutlich, dass Regionalität nicht immer so einfach ist, wie es zunächst scheint. Manche Lebensmittel gedeihen schlicht nicht in unseren Breiten und auch nicht in allen Regionen. Und manche Erzeugnisse aus der Region genügen oft nicht unseren Qualitätskriterien oder sind nicht gut, sauber und fair. Welche Bemühungen ein Betrieb machen muss, um trotzdem so regional wie irgend möglich sein zu können, zeigt das nächste Gespräch. Wenn es um regional geht, gibt es Betriebe, die eigentlich besonders genau wissen müssten, was regional ist, weil sie schon so ähnlich heißen. Ich bin jetzt bei Frau Wagner von Unser Land. Unser Land ist vielen unserer Hörer bekannt als Zusammenschluss von Produzenten, die um München rum in unserem Land sitzen, dort tätig sind und Lebensmittel erzeugen. Frau Wagner, wie wichtig ist für Sie eigentlich das Wort regional?
Naja, regional macht letztendlich unsere Identität aus als unser Land. Regional heißt, wir arbeiten nur in unserem Netzwerkgebiet, also da, wo unsere Lebensmittel erzeugt werden, werden sie nach Möglichkeit verarbeitet, auf jeden Fall aber gehandelt. Und wir möchten diesen Zusammenschluss so eng wie möglich machen. Und regional ist uns natürlich extrem wichtig, das sind wir.
Sie haben jetzt schon drei Stufen genannt, erzeugt, bearbeitet und gehandelt. Wo machen Sie da Grenzen?
Also Grenzen machen wir in dem Sinne, dass wir sagen, wir wollen das möglichst alles in unserem Netzwerkgebiet tun. Und das schaffen wir auch, ich sage jetzt mal, bei 98% unserer Lebensmittel. Es gibt Kompromisse an der Stelle, wo unsere Strukturen hier weggebrochen sind, aufgrund der Veränderungen der letzten 30 Jahre, wo wir sagen, okay, wie müssen wir das abwägen? Ein gutes Beispiel, Sie sehen es hier auf dem Tisch stehend, unser Zucker, unser Land Biozucker. Es gibt definitiv keine Verarbeitungsmöglichkeit mehr für einen regionalen Biozucker hier in der Region. Es ist so, dass Sie das nächste Werk hätten Sie in Deutschland in Warburg, das sind 650 Kilometer entfernt von München und deswegen viel zu weit weg für unser Einzugsgebiet, für unseren regionalen Gedanken. Auf der anderen Seite möchten wir gerne einen Bio-Zucker anbieten können und auch in unseren Lebensmitteln verarbeiten, wo wir bisher einen Bio-Rohrzucker hatten, der ja in jedem Fall importiert war, ganz klar. Zum Beispiel bei unseren Fruchtaufstrichen. Wir sind 3 Jahre lang auf der Suche gewesen, wie wir das umsetzen können. Es war eine wahnsinnig lange Planungsphase. Der Kompromiss besteht jetzt darin, dass wir Bauern aus unserem Einzugsgebiet haben, die zu unserem Netzwerk gehören, unsere Partner sind, die ihre Zuckerrüben im September ernten. Dann werden diese Zuckerrüben 250 Kilometer gefahren in die Nähe von Konstanz nach Frauenfeld. Da werden sie separat verarbeitet als erste Charge des Turnus eines Zuckerrübenwerkes. Und dann wieder kommt es zu uns zurück. Wir verarbeiten das dann weiter. Da kann man ganz klar sagen, das ist nicht regional in der Verarbeitung, aber es ist die wesentlich bessere Variante, als zu sagen, wir gehen 650 Kilometer nach Warburg oder wir benutzen den importierten Rohrzucker, Bio-Rohrzucker. Und das sind die wenigen Kompromisse, die wir machen, die wir aber auch immer klar kommunizieren. Und das hat ganz, ganz klar etwas damit zu tun, dass die Strukturen weggebrochen sind.
Also das Wenige, was bei Ihnen nicht regional ist, ist, wenn es ist, dann die Verarbeitung.
So ist es, ganz genau. So ist es.
Und was betrifft das Außenzucker noch? Ich kann mir jetzt da momentan gar nichts vorstellen. Auf den Zucker wäre ich auch nicht gekommen, ehrlich gesagt.
Ja, der Zucker, also ich erwähne den auch deshalb, weil, obwohl diese Verarbeitung weiter weg ist, sind wir sehr, sehr stolz darauf, dass wir das haben umsetzen können, weil von der Menge her, gemessen am Zuckervolumen dieses Landes, ist das ein Staubkorn. Und das dann umsetzen zu können, regional, möglichst regional, ist natürlich eine Riesenherausforderung und es ist uns ganz, ganz wichtig, dass uns das gelungen ist. Weitere Ausnahmen sind marginal, also manche Verarbeitungsbetriebe liegen hinter der Grenze, hinter der Grenze unseres Netzwerkes. Das ist ja definiert, unser Netzwerkgebiet. Und dann mögen das 10, 20 Kilometer dahinter sein, ne? Und das kommt schon mal vor, dass wir so einen Kompromiss gehen. Wir hatten mal zum Beispiel ein Kürbiskernöl. Das wurde in der Steiermark gepresst, kalt gepresst, wobei die Kürbiskerne aus unserer Region stammten. Gleiche Problematik. Es gab keine Ölmühle mehr, die ein Bio-Kürbiskernöl hätte pressen können. Und da sind wir den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, die Solidargemeinschaften, wir haben ja ein duales System, wo sie dieses Ehrenamt und diese ideelle Seite ganz stark vertreten haben. Die Solidargemeinschaften haben dann entschieden, okay, wir machen jetzt eine Ausnahmeregelung für 2 Jahre, sagen wir, gut, dann dürfen unsere Kürbiskerne in der Steiermark verarbeitet werden, gepresst werden. Aber bei einer Ölmühle ist das Konstrukt nicht so schwierig, dass man es nicht in die Region zurückholen könnte, sprich eine Ölmühle hier wieder etablieren könnte. Das war die Herausforderung für die GmbH, die ja letztendlich in der Umsetzung der ganzen Produktgeschichten arbeitet, aber den Solidargemeinschaften verpflichtet ist. Und das ist nicht gelungen. Wir konnten die Ölmühle nicht zurückholen. Es gibt kein Kürbiskernöl mehr. Das heißt, der Kompromiss ist nicht weitergegangen worden. Das war eine Zeit, wo man gesagt hat, gut, dann erschließen wir den Markt. Dann ist es auch für einen Investor, also braucht ja nur eine kleine Ölmühle sein. Das kann ein Landwirt sein, der sagt, ich mache das bei mir. Wird das dann interessant, auch zu investieren und zu sagen, ich mache das? Und hat dann schon den Markt erschlossen. Also das ist eine sinnige Vorgehensweise, um die Struktur wieder aufzubauen. Leider ist uns das aber nicht gelungen. Also das hat nicht funktioniert. Und dann geht man den Kompromiss auch nicht weiter. Beim Zucker wird das anders sein. Es ist nicht möglich, muss man ganz klar sagen, ein Zuckerwerk, ein Biozuckerwerk hierher zurückzuholen. Das ist nicht realistisch. Und da ist es also keine Ausnahmegenehmigung, sondern man hat gesagt, okay, den Weg gehen wir nach Abwägung, wo die Vorteile liegen.
Ja gut, ein Zuckerwerk ist natürlich auch eine größere Veranstaltung, ja. Aber ich denke jetzt gerade an Ölmühle. Ich habe mal eine kennengelernt, die ist bei Augsburg. Macht alle möglichen Öle. Könnte man so jemand nicht dafür gewinnen, dass er auch Kürbiskerne presst?
Also zum einen war es ein Bioöl. Muss man immer schauen, ist der Betrieb biozertifiziert? Damals war tatsächlich das in der Steiermark das Einzige, wo das möglich war, das umzusetzen. Das ist jetzt schon 8 Jahre her,
dann 7, 8 Jahre Bio her. Gelegen.
Genau, und das ist natürlich eine Problematik dann. Was wir auch brauchen, ist, dass immer definiert unsere Erzeugnisse verarbeitet werden. Wir wollen nicht Kürbiskerne an eine Mühle liefern und irgendein Öl zurücknehmen, sondern wir wollen die Kürbiskerne unserer Bauern dann auch verarbeitet wissen. Das muss transparent und nachvollziehbar bleiben. Mhm. Und das muss zum Beispiel auch gesichert sein, ansonsten wird das nicht gemacht.
Zwischenfrage, sind alle Ihre Produkte in Ihrem Netzwerk Bio?
Nein.
Sind nein. Nicht alle. Also, nein, also man könnte dann theoretisch auch den Kompromiss eingehen, dann pressen wir die Kürbiskerne hier in der Region, aber dann dürfen wir es nicht mehr Bio nennen. Ja?
Ist eine Frage, es ist nicht der Weg, den wir gehen wollen. Mhm. Also man kann mal ganz klar sagen, dass sich das verschoben hat in den letzten 10 Jahren. Die Bioprodukte haben prozentual deutlich zugenommen. Man kann sagen, inzwischen sind 65%, fast 70 unserer Produkte Bioprodukte. Das ist auch der Weg, den wir gehen. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir nachhaltig arbeiten. Und wir haben nach wie vor auch noch Richtlinienprodukte, also die sind nicht bio, sondern konventionell, würde man, ich sage jetzt mal im Volksmund sagen. Wir sagen Richtlinienprodukte, weil diese Lebensmittel nochmal mit speziellen Richtlinien belegt sind. Also die sind schon hochwertiger und anspruchsvoller. Das ist der Weg, den wir gehen. Aber es ist ganz klar, dass für uns auch in der Kombination, im Grunde genommen kann man sagen, Bio, regional, fair. Wenn man diese drei Dinge zusammenbringt, ist das der Königsweg für ein Lebensmittel. Mhm. So sehen wir das. Mhm.
Mhm. Und dann kann man beobachten, dass die ganze Branche Bio und Regionalerzeuger und sowas eigentlich im Wachstum begriffen ist. Wie groß ist Ihre Region oder was Sie als Region bezeichnen denn momentan und was könnten Sie sich vorstellen, wie weit es noch wachsen könnte?
Mhm. Unsere Region ist für uns definiert. Wie Sie auch schon richtig gesagt haben, es gibt keine Definition von Regionalität. Wir sagen, wir sind in unserem Netzwerkgebiet regional. Das ist München, die umliegenden Landkreise mit Ausnahme von Freising und Augsburg. Das ist unser Netzwerkgebiet. Und wenn Sie fragen, inwieweit wir da noch wachsen wollen, gar nicht. Wir werden in diesem Gebiet bleiben, es wird nicht ausgeweitet. Wachstum ist nur möglich im Sinne von, wir schauen, was die Regionen noch zu bieten haben. Was kann man regional noch erzeugen auf eine nachhaltige Art und Weise? Das ist das, wo wir sagen, da ist noch vieles möglich und da wollen wir die Regionen auch weiter stärken. Mhm. Denn das ist eigentlich unser zentrales Ziel. Es sind nicht unbedingt die regionalen Lebensmittel. Die sind Mittel zum Zweck. Die sind Träger unserer Idee, Botschafter. Mhm. Wir möchten, dass die Regionen stark sind. In Bezug auf ihre Wirtschaftskraft, aber auch auf ihre Arbeitsausbildungsplätze. Es geht um eine Kulturlandschaft. Es geht um sehr, sehr viel mehr als um bloße Lebensmittel.
Mhm. Sie könnten natürlich mitgliedermäßig wachsen.
Ja, natürlich.
Andere dazugewinnen noch oder so. Wenn ich jetzt von München Marienplatz Mariensäule ausgehe, was ist da der entfernteste Punkt Ihrer Region?
Das ist sicher Augsburg.
Augsburg, dann machen wir es für 60 Kilometer etwa.
Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel, also ganz stolz sind wir darauf, dass wir jetzt unsere eigene Milch haben. Mhm. Das heißt, in der Unserlandtüte ist jetzt die Milch von 81 Biobauern aus dem Wassereinzugsgebiet der Stadtwerke München in der Gegend um Miesbach. Und diese Milch wird verarbeitet in Nordendorf. Das ist Landkreis Augsburg, geht aber schon Richtung Donauwörth hoch. Mhm. Und das ist sicherlich der weitest entfernte Punkt, den wir im Netzwerk haben.
Das ist auch wieder so ein Problem, dass man eine gewisse Mindestgröße von Verarbeiter braucht, um was verarbeiten zu können. Und den gibt es nicht immer vor der Haustür, so wie beim Zuckerwerk.
Richtig, aber es geht da sogar noch weiter bei unserer Milch. Das ist ein Projekt, das wir ja schon sehr lange gemeinsam mit den Stadtwerken München auch angegangen sind. Wo wir gesagt haben, die Münchner profitieren von einem extrem guten Trinkwasser. Das ist eines der besten in Europa. Das kommt daher, dass im Wassereinzugsgebiet der ökologische Landbau etabliert ist mit Unterstützung der Stadtwerke München. Und diese Landwirte müssen natürlich auch einen vernünftigen Preis für ihre Erzeugnisse bekommen. Hinlänglich ist es in dieser Region die Milchwirtschaft, die da angesiedelt ist. Das ist geografisch einfach bedingt. Milchpreisdebatte brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, wissen wir alle. Wir haben jetzt gesagt, wir haben 81 Landwirte gefunden, die für uns diese Milch erzeugen. Und wir haben eine Käserei, eine kleine Landkäserei Reißler ist das in Nordendorf gefunden. Stefan Kaiser, der diese Käserei führt, hat gesagt, okay, ich baue eine Milchabfüllanlage da rein. Mhm. Ganz klein, mhm. Das ist nicht eine Riesenmolkerei. Ne? Und unterstützt worden sind wir dabei auch von der Molkerei Kropper, die gesagt hat, okay, wir machen das mit dieser Tour, wir holen diese Biomilch da ab, wir bringen die zur Käserei Reißler und der Überschuss, den verarbeiten wir in unserer Molkerei. Und so ist uns das ermöglicht worden, jetzt wirklich zu sagen, wir haben unsere definierten Landwirte, die diese Milch produzieren, die bekommen einen fairen Milchpreis von 49 Cent jetzt für ihre Biomilch. Und wir bleiben in der Region, haben ökologische Landwirtschaft. Für uns ein ganz, ganz tolles Projekt. Von der Entfernung her, Nordendorf, das weiteste. Und die Entfernung von der Milch bis zum, also vom Erzeuger bis zur Molkerei, dürften schon um die 100 Kilometer dann sein.
Mhm. Ich habe das ähnliche Problem mal gehört von den Leuten von der fairen Milch, die natürlich immer auch als Frischmilch anbieten wollten, aber das einfach nicht konnten, weil sie keine Molkerei gefunden haben, die ihnen diese Mengen abfüllt, und deshalb nur mit der Haarmilch auf dem Markt sein können. Ne? Also das ist immer das Problem des Zwischengliedes der Verarbeitung oder der Abfüllung oder Verpackung, was manchmal nicht klappt.
Und damit sind Sie beim Thema Regionalität, weil wir haben ein strukturelles Problem. Unser Land ist damals angetreten, vor 15 Jahren inzwischen, über 15 Jahren, 1994 hat sich die Solidargemeinschaft Burgerland gegründet. Wir hatten damals zum Beispiel eine Problematik, bei der man aber sieht, wie da was daraus wachsen kann, wenn Menschen sich engagieren, wenn die richtigen Menschen zusammenkommen. Und zwar hatte man schon damals in den Richtlinien, es war noch konventionell, es gab aber diese Richtlinien, hatte man verankert, es müssen gentechnikfreie Futtermittel verwendet werden und die müssen aus heimischer Erzeugung kommen. Nun haben Sie ein Grundnahrungsmittel, ein Ei. Jeder von uns konsumiert das. Hühner bekommen aber in der Regel Soja, brauchen das als Eiweißspender im Futter. Und Soja gab es nur als Importfutter. Jetzt hat man eine Regionalinitiative, die keine Eier anbieten kann, weil die Futtermittel aus Übersee kommen. Das ist ja im Grunde genommen ein Wahnwitz. Hat man damals dann eben Landwirte gefunden im Brucker Land, die gesagt haben, okay, wir probieren den Sojaanbau aus, hier in Bayern. Die haben den mit den verschiedenen Sorten probiert, haben dann die Sorten rausgefiltert, die sehr, sehr gut wachsen hier und haben angefangen, Soja anzubauen. Dann hat in Kissing der Josef Asam eine Sojaaufbereitungsanlage gebaut und somit ist das möglich geworden. Inzwischen wird auf über 700 Hektar bayerisches Soja angebaut, das eben auch als Futtermittel hergenommen werden kann. Vor 2 Jahren ist ein Teil biozertifiziert worden. Man hat also jetzt auch ein heimisches Bio-Soja. Und da sieht man, wie aus einem Gedanken, auch einem kritischen Hinterfragen einer Situation, eine Lösung wachsen kann. Aufgrund von Menschen, die dann wirklich auch etwas ausprobieren und einen Weg suchen, der realisierbar ist. Und damit schafft man wieder regionale Strukturen. Wieder Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze, alles Mögliche gehört dann da wieder rein.
Also Sie haben jetzt gehört, dass es durchaus möglich ist, ehrliche regionale Lebensmittel zu bekommen, wenn man sich an solche Netzwerke hält wie unser Land, die sich darüber wirklich einen Kopf machen und wenn das nicht ganz passt, das auch versuchen, dann passend zu machen. Viele werfen dann einfach den Flint ins Korn und sagen, ja gut, dann ist es halt so, dann können wir das halt nicht oder dann ist es halt nur halbwegs bio. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Frau Wagner, dass Sie weiter wachsen, nicht regional, aber mitgliedermäßig und vielleicht auch kundenmäßig. Vielen Dank.
Lora München auf der 92.4.
Lora ist unangenehm.
Politisch, kritisch.
Halt, stopp, stehen bleiben.
Und unbequem.